Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Einen schönen Dienstagvormittag, liebe Zuhörer von Radio Maria, in unserer Sendung Lebenshilfe. Aus dem Studio in Wien begrüßt Sie Gabi Weindlmeier. Wir sind heute verbunden mit Dr. Reinhard Bichler. Er ist Theologe und Psychotherapeut und sein Thema heute lautet Mein Mitbruder, meine Mitschwester, Werkzeug Gottes für mich? Fragezeichen. Ja, das wird also das Thema dieser heutigen Sendung sein. Und so begrüße ich unseren Referenten Dr. Reinhard Bichler. Einen schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass wir wieder eine Stunde gemeinsam verbringen. Und ich denke, es ist ein wichtiges Thema, unsere Nächsten. Weil Sie kennen ja, die Nächstenliebe ist viel schwerer als die Übernächstenliebe. Und je weiter jemand weg ist, desto leichter kann ich ihn gern haben, wenn er mal nur weit genug wegbleibt. Aber was tue ich, wenn mein Nächster mir zu nahe kommt und dann möglicherweise auch noch von mir was will? Also da wird es dann manchmal eng, weil meine Vorstellungen sind nicht mit den Vorstellungen des anderen immer kompatibel. Und dann bin ich doch sehr bedacht, dass ich meine Dinge durchbringe. Es kommt jetzt auch auf den Menschentyp an. Es gibt auch andere Menschen, die ganz auf den anderen orientiert sind und bis hin, dass sie alles nur für den anderen tun wollen, aus christlicher Grundhaltung, was wertvoll ist und natürlich auch eine Tugend. Die Gefahr dabei ist aber, dass ich mich selbst definiere über das Gutsein dem anderen gegenüber und dass ich, wenn ich helfen kann, mich dann besser fühle. Und dann ist die Gefahr sogar, dass ich ein Helfersyndrom entwickle. Also, dass ich mich dann gut fühle, wenn ich den anderen helfen kann. Und dass ich den anderen sogar brauche, dass ich mich gut fühle. Also da wird dann der andere Mensch als Werkzeug sogar dann ein bisschen eingebaut in mein Leben. Und ohne ihn könnte ich dann gar nicht mich gut fühlen. Das ist so der negative Blick. Der positive Blick ist, dass wir alle füreinander da sind und dass wir auch dazu berufen sind, uns gegenseitig in den Himmel zu helfen, uns gegenseitig zu stärken und zu stützen in dieser Welt, dass wir mehr und mehr reifen und wachsen und heilig werden und ein gutes Leben hier auf Erden haben und dann eben bereit werden für den Himmel. Wie geht es nun, dass Sie den anderen als Werkzeug auch erkennen und am anderen reifen, am anderen vielleicht auch heilig werden? Der Pater Puob sagt ja immer, dass die Mitmenschen unsere Feilen und unsere Segen sind, die an uns herumsägen, die unsere Ecken und Kanten abfeilen und abhobeln und absägen, damit wir besser durch die Himmelstür durchpassen. Also der andere ist oft der Grund, warum wir ein Stück heiliger werden. Und ich möchte gerne drei Beispiele bringen, wie ich am anderen heilig werden kann, wie ich am anderen reifen kann. Weil es geht ja nicht nur jetzt um die Heiligkeit, um in den Himmel zu kommen, sondern es geht auch schon um das irdische gute, heiligmäßige Leben. Und das irdische gute, heiligmäßige Leben heißt, ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist, aber das auch für andere fruchtbar ist. Und Sie kennen vielleicht Menschen, die jetzt schon auf Erden für Sie Vorbilder sind, die jetzt schon auf Erden heiligmäßig leben und in deren Nähe ist man gern und in deren Nähe fühlt man sich eben wohl und hat immer das Gefühl, dass man beschenkt sich wieder von Ihnen trennt und immer was mitnimmt und immer was empfängt und immer bereichert wieder geht. Und das wäre so das Ziel der heutigen Sendung, dass Sie auch für sich selber, für Ihr Leben nachdenken können, was brauche ich denn, dass ich die anderen bereichern kann? Oder was kann ich tun, oder was kann ich mir schenken lassen, dass die anderen mich bereichern können? Also, dass wir als Leib Christi uns gegenseitig helfen, zu wachsen, zu reifen und heilig zu werden. Ein erstes Beispiel, das ich gern bringen möchte, ist die in der Ehe. Ehemann und Ehefrau sind sicher die sich am nächsten sind und die sich auch am besten kennen, hoffentlich zumindest, aber ich gehe schon mal davon aus. Und dadurch, dass man sich so gut kennt, ist es eine Herausforderung, den anderen wohlwollend zu interpretieren und nicht misszuinterpretieren. Weil man kennt den anderen so gut, dass man jede Mimik, jedes Heben der linken Augenbraue schon deuten kann. Und genau weiß, was der andere meint oder nicht sagt, aber doch ausdrückt mit seiner Körpersprache, wenn er verärgert ist und wenn er fröhlich ist und wenn er was ernst meint oder wenn er was sarkastisch oder spaßig meint. Also man kennt sich einfach sehr gut. Und weil man sich so gut kennt, ist es ein sehr gutes Werkzeug, der Ehepartner. Weil der kann sehr gut an den eigenen Schwächen auch bohren. Und das tut natürlich dann oft weh und ist sehr unangenehm. Und daher ist es gut wahrzunehmen, wie kann mich der andere verletzen oder was will mir der Partner eigentlich sagen damit. Und oft ist es so, dass der Partner recht hat mit dem, was er sagt. Er drückt es nur lieblos aus. Er drückt es eben aufgrund von der langjährigen Beziehung so aus, dass ich es nicht gern hören mag. Und das Werkzeug, mein Mitmensch, mein Partner oder auch meine Mitschwester im Orden oder Mitbruder im Orden oder mein Arbeitskollege, also das kann man dann ja auch ausweiten, aber halt der Ehepartner kennt einen halt am allerbesten, mit dem verbringt man doch Jahre und auch eine große Entwicklung über viele unterschiedliche Lebensphasen. Also dass eben mein Mitmensch hat oft recht. Und jetzt tut es eben weh, das anzuerkennen, dass er eigentlich recht hat. Und damit wird er schon für mich zum hilfreichen Werkzeug. Ich kann jetzt da, weil er zu unsensibel und zu lieblos hineinhämmert oder hineinbohrt in meine Schwachstelle, dann schrecke ich zurück und lehne ich das mal intuitiv ab. Oder ich kann es, und das sind Frauen, glaube ich, nochmal begabter als Männer, außer sie sind histrionisch, also hysterisch, können das ganz gut aufnehmen und können das eigentlich für sich besser nutzen. Warum sind da Männer oft ungeschickter oder können es nicht so gut aufnehmen? Weil Männer leichter in ihrem Stolz verletzt sind. Das hängt auch oft mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung zusammen oder weil halt ein Mann von der Erziehung her oft das Gefühl hat, er darf keinen Fehler machen und er darf keine Gefühle zeigen. Und damit wehrt er dann eher Dinge ab, die ihm eigentlich wehtun und die ihm eigentlich treffen. Und oft trifft mich ja der andere mit seiner Art oder mit seinen Aussagen oder mit den Dingen, die er wahrnimmt und wo er auch recht hat. Und jetzt geht's darum, wenn ich reifen möchte, dass ich eben den anderen, wenn er auch lieblos mir Dinge sagt, dass ich's in der Lage bin anzunehmen. Und wie geht das, ja? Weil wenn ich eh schon zusammenzuck und mir das eh schon wehtut und die natürliche Abwehrreaktion kommt, na, dann kann ich nicht sagen auch noch Danke. Aber das wäre eine Überlegung. Wie können Sie, wenn wieder Ihr Ehepartner mit den Dingen kommt, die Sie eh schon wissen und wo Sie wissen, das stört ihn und das ist schon lange ein Thema. Wie können Sie das positiv wahrnehmen und innerlich auch spüren, okay, ich nehme es mal an, was er sagt. Ich nehme es mal wörtlich, auch wenn er es vielleicht lieblos sagt. Und wenn ich eigentlich gute Gründe habe, warum ich das nicht tun mag, ich nehme es an. Also Beispiel, die Frau bittet den Ehemann, er soll irgendwas reparieren. Er sagt ja und er tut es nicht. Ja? Daraufhin wird die Frau unruhig, weil sie braucht es schon und erinnert ihn dran. Er sagt, ja, ja, ist schon missmutig. Also das heißt, da hat der Mann schon eine Aufgabe, mit seiner Schwäche, mit seiner Nachlässigkeit umzugehen. Da ist schon die Frau für ihn Werkzeug. Und da könnte er schon sagen, ah, meine Frau ist ein gutes Werkzeug für mich, ich tue es jetzt gleich. Das ist eine gute Erinnerung und jetzt kann ich das schneller erledigen und sie hat mir geholfen, dass ich einfach meine Aufgaben, meine Pflicht erfülle und hat mich erinnert, termintreuer oder pünktlicher zu werden. Also das wäre dann ein hilfreiches Werkzeug. Wenn der Mann dann nur sagt, jo, jo, und das wieder vergisst, oder sagt, mache ich sicher nicht, keine Lust, ist ja viel zu mühsam und außerdem bringt das gar nichts, aber nicht sagt, sondern nur jo, jo sagt, ist die Frau immer noch in Warteposition und jetzt wird der Mann zum zweiten Mal für sie Werkzeug, weil sie wartet und wartet und denkt sich, das gibt's ja nicht, warum geschieht nichts? Warum kann er nicht das tun, worum ich ihn jetzt schon zweimal bitte? Ich komme ja blöd vor als Frau, dass ich dauernd um was bitten und betteln muss und er es nicht tut. Dann wird die Frau ärgerlich und sagt vielleicht ein drittes Mal oder macht selber oder vergisst und sagt, gut, dann hole ich mal halt den Installateur, dass er den tropfenden Wasserhahn repariert. Dann schimpft der Mann wieder, weil es viel Geld gekostet hat und das hätte er ja eh so gerne gemacht. Aber das ist dann schon zu weit. Wir sind jetzt noch da, dass die Frau wartet. Und jetzt kann das Werkzeug des Ehepartners für die Frau hilfreich sein, dass sie einfach in der Geduld reift, dass sie sagt, gut, okay, habe ich halt einen tropfenden Wasserhahn zum Beispiel, ist in Ordnung, ich lasse ihn weiter tropfen. Ich lasse mich davon nicht stören. Und das Ziel ist, dass sie in der Tugend der Geduld und der Gelassenheit reift. Also all das sind jetzt Dinge im nahen Familienkreis oder wenn mich jemand gut kennt, wo ich reifen kann. Ein anderes Beispiel ist bei der Herkunftsfamilie, also sprich meine Eltern, die mich erzogen haben und wo ich genau weiß, was sie als Kind von mir wollten und was sie von mir verlangt haben und oder wenn ich jetzt als Kind zuhöre, dann kann ich direkt wahrnehmen, was die Eltern von mir immer wollen. Ne? Und manche Sachen will ich halt nicht tun oder wollte ich halt damals nicht tun, weil ich war da zu faul oder ich habe einfach keine Lust gehabt oder ich habe es auch nicht verstanden, was sie wollten oder ich habe es als zu streng und unfair empfunden. Die Machtposition haben die Eltern ausgenutzt, die sie haben, mir einfach Dinge anzuschaffen, die ich überhaupt nicht tun wollte. Und da kann ich jetzt natürlich dann bocken oder konnte ich damals oder habe gebockt, ja, und habe einfach nichts gemacht, habe mich einfach verkrochen, habe so getan, als höre ich es nicht oder habe es auch wirklich nicht gehört. Ja. Das gibt es ja auch, dass man so mit anderen Dingen beschäftigt ist, auch ja, wie auch körperlich so beschäftigt ist, dass ich gar keine Gedanken dafür verschwenden kann, auf das zu hören, was meine Eltern sagen, dann müssen die den Holzhammer verwenden oder den Schreimhammer, damit überhaupt was reingeht in die Kinder, damit sie das wahrnehmen und dann ist es schon ein sehr massives Werkzeug, was den Kindern oft auch dann wehtut. Und das ist eigentlich ein Schmerz, wenn die Eltern die Macht so gebrauchen, weil sie auch das Gefühl haben, sie müssten das tun, sonst ist Gefahrenverzug oder das gehört sich einfach, der muss es dann noch lernen, sonst schafft er die Prüfung nicht. Und dann wird wirklich mit dem Schreibhammer noch das Kind gezwungen, dass es noch lernt. Was auch ein Vorteil sein kann, weil man braucht dann halt härtere Werkzeuge, dass das Kind dann doch die Klasse den Abschluss schafft oder einfach halt doch eine Konsequenz lernt. Und das ist zwar hart in der Jugend, aber es kann dann trotzdem eine Hilfe sein. Ist aber eine sehr, sehr harte Schule und oft mit Verletzungen und oft erinnert sich dann der Mensch, der so hart erzogen wurde und der das so mühsam sich erarbeiten musste, nicht gern an die Kindheit, weil es einfach oft mit Gewalterfahrung verbunden ist und weil es verletzend ist. Und weil es nicht dem Freiheitswillen des Kindes entsprochen hat. Auch wenn es für das Kind gut war, weil es hat dann die Schule geschafft und es ist dann alles gut gegangen. Also das sind schon wertvolle Werkzeuge, die Eltern, wenn sie es mit Liebe tun. Wenn sie es wieder ohne Liebe tun und nur das Kind brutal zu etwas zwingen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass das Kind innerlich abtaucht, dass es nichts lernt, dass es einfach überfordert ist, dass man eigentlich mit dem Hammer das zerstört, dass man einfach zu fest hinhaut. Und deshalb, das Werkzeug des anderen muss auch passen für mich. Wenn der mit dem Schreimhammer auf mich eintrischt, ist das für mich kein geeignetes Werkzeug. Ich brauche der muss mich gut bearbeiten können, der andere, so dass ich es auch noch annehmen kann. Das darf etwas wehtun, aber wenn es zu arg wehtut, ist es einfach zu viel. Und dann gibt es sensible Menschen und mit denen muss man mit ganz feinen Uhrmacherwerkzeugen arbeiten und nicht mit Holzhammer. Weil da macht man eben mehr kaputt. Es ist die Reifungschance, ist einfach da nicht gegeben und die Heiligkeit auch nicht, sondern es bleibt eigentlich dann eher nur Verletzung und Enttäuschung, Wut und Hass über. Ja, ich würde bitten jetzt um einige Takte Musik und nachher möchte ich dann noch das dritte Beispiel bringen.
Sie hören die Sendung Lebenshilfe heute mit Dr. Reinhard Bichler zum Thema Mein Mitbruder, meine Mitschwester, Werkzeug Gottes für mich. Wir haben im ersten Teil schon zwei Beispiele gehört, nämlich die Ehe und die Eltern. Jetzt hören wir noch ein drittes Beispiel und danach sind Sie dann auch eingeladen, mit Dr. Reinhard Bichler, er ist Theologe und Psychotherapeut, ins Gespräch zu kommen und auch Fragen zu stellen.
Ja, das nächste Beispiel ist im Gebetskreis zum Beispiel, wenn Sie in einem geistlichen Prozess sind und Sie wollen einen guten Weg gehen und da gibt es eine Person, die ist besonders bemüht und will Sie besonders anspornen. Und dann kommt eben das schlechte Gewissen hinzu bei Ihnen, dass Sie immer das Gefühl haben, bei dieser Person, die ist extra heilig und die will wirklich eher nur das Beste für Sie und kritisiert Sie ständig. Und da kommen dann so Aussagen wie, du gehst nicht täglich in die heilige Messe, ne? Das muss schon noch bessern. Und die Mutter Gottes von Medjugorje sagt doch das, ja. Und dann fühlt man sich ganz komisch, weil man sich denkt, oh je, also ich kann nicht jeden Tag in die heilige Messe gehen oder ich will das gar nicht, aber das darf ich gar nicht zugeben. Und eigentlich, ich muss ja, weil wenn ich jetzt da in dem Gebetskreis sein will, dann muss ich da schon mitmachen. Und ich entwickle einen zunehmenden Groll gegen von mir aus diesen Gebetskreisleiter, weil der mich eigentlich ständig zu noch mehr antreibt, was ich gar nicht will. Und mich eigentlich manipuliert mit dem Argument, ja, wenn du zu uns gehören willst, dann musst du das und das machen. Oder wenn du heilig werden willst, dann wird das schon erwartet. Und dann wird eigentlich ein Druck ausgeübt, was gar nicht eben auch dann passt für diejenige Person, weil die hat ihren eigenen Weg mit Gott und dieses Werkzeug hämmert einfach wild auf mich ein, wo ich auch für mich persönlich erkenne, das ist kein Werkzeug Gottes, das ist für mich vielleicht sogar eine Versuchung, das stresst mich total, das führt mich eigentlich weg von Gott. Und das ist ein ganz wichtiges Beispiel, im Unterschied zu den ersten beiden, ja, wo ich erkenne, das ist kein Werkzeug Gottes für mich. Das ist ein Werkzeug sogar, also man muss natürlich aufpassen, ja, aber das ist sogar ein Hindernis auf dem Weg zu Gott. Oder wenn wir jetzt vom Gebetskreis weggehen, weil diese Menschen meinen es ja nur gut, es gibt auch sowohl in der Herkunftsfamilie als auch bei den Ehepartnern, als auch im beruflichen Bereich oder im schulischen Bereich oder wo auch immer, ja, gibt es auch Menschen, die es einfach nicht gut mit mir meinen. Und da dann zu unterscheiden, der meint zwar nicht gut mit mir, hat aber recht in der Tiefe. Und ich spüre, ich könnte es tun, ich soll es tun, ich hätte auch die Kraft, es zu tun. Ja, dann kann ich ja mich bemühen, dass ich täglich in die Messe gehe. Dann kann ich ja da wirklich jetzt auch da eine Änderung tun. Wenn ich aber merke, der hat keine Ahnung von meinem Leben, der macht es nur aufgrund, weil er einfach ein Leistungsgottesbild hat und er will sein eigenes Leistungsgottesbild allen anderen Gebetskreismitgliedern aufdrücken, ja, und das tut mir überhaupt nicht gut und ich merke, das ist einfach nicht dran, weil ich brauche jetzt mehr das Gebet in der Stille und nicht täglich die Messe zum Beispiel, ja, wobei das eine nicht schlechter ist als das andere, aber ich muss es vor Gott selbst verantworten, ja, und darf mich nicht von jemandem drängen lassen. Dann kann das nicht hilfreich sein. Und wenn wir jetzt weggehen vom geistlichen Bereich und zum Beispiel in der Schule und dass mich irgendjemand von der Klasse ständig auffordert, da mehr zu tun und das noch zu machen und das noch zu machen, sei es jetzt ein Kollege oder sei es ein Lehrer und ich merke, das kann ich nicht mehr, das wird mir alles zu viel, dann ist es gut auch zu sagen, na, das mache ich jetzt nicht. Und da bist du jetzt nicht Werkzeug Gottes für mich, sondern da hinderst du mich an meiner Entwicklung, weil du überforderst mich oder du führst mich sogar in eine falsche Richtung. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, wo mich jemand in eine falsche Richtung führt und ich verwechsel's, dass es vielleicht ein Ansporn positiver ist oder ein Anruf Gottes ist. Und hier braucht es eben die Unterscheidung der Geister. Ist der Mitmensch jetzt Werkzeug Gottes für mich und sollte ich eigentlich jetzt darauf hören? Und das wird es oft sein. Also Gott spricht durch die Mitmenschen. Das wäre das Ziel, dass ich in meinem Mitbruder, meiner Mitschwester, vor allem auch in meinem Ehepartner, in meinen Kindern, in meinen Eltern, an allen, denen ich sehe, auch denen ich auf der Straße begegne, das Antlitz Christi erkennen kann und auch unterscheiden kann, spricht da Gott durch diesen Menschen oder eben nicht. Und diese Unterscheidung der Geister ist wichtig, dass ich auch wahrnehme, muss ich mich da selbst überwinden, geht es da wirklich darum, auch noch ein Stück von mir selbst loszulassen, ein Stück selber bereit zu sein, mich hinzugeben und Schritt auf den anderen zuzumachen, weniger zu erwarten, bereit zu sein, den anderen so anzunehmen, wie er ist, etc. Oder geht es darum, mich zu schützen, mich abzugrenzen, nicht alles das zu tun, was der andere tun will, weil dann wäre ich abhängig, der missbraucht mich, der nützt mich aus, der tut mit mir, was er will und der benutzt meine Gutherzigkeit, meine Schwäche, mein Helfersyndrom, um einfach knallhart sich an mir zu bereichern, mich auszunützen, von mir Dinge zu tun, die nur ihm helfen und die mir gar nichts bringen, die mir vielleicht schon was in Geduld und Heiligkeit und Demut bringen, aber wo ich dann auch sagen muss, auch wo ich für ihn Werkzeug Gottes werde und wo ich auch sagen muss, du, das ist nicht in Ordnung, was du erwartest, was du forderst, das geht nicht. Ich lasse mich von dir nicht gängeln, ich lasse mich von dir nicht treiben und ich lasse mich von dir nicht abhängig machen. Ich bin nicht deine Dienstmagd. Also das ist mir noch ganz als wichtige Ergänzung, dass sie nicht jetzt von jedem Menschen automatisch annehmen, der ist sicher von Gott geschickt und der macht mich heilig. Es kann durchaus sein, dass jemand mir Böses tut und ich mache was Gutes draus. Also es gibt schon diese Möglichkeiten und vielleicht können wir darüber auch ins Gespräch kommen, ja, wo ich auch über mich hinauswachse, wo ich auch sogar den beeindruckend dann erlebe und mich selbst bekehre, der dann für mich zum Werkzeug wird, weil ich merke, der steht über den Dingen, ja, der ist frei, dieser Mensch ist frei. So wie der heilige Maximilian Kolbe, der freiwillig für einen Familienvater dann eben in die Todeszelle, in den Hungerbunker gegangen ist und frei war und gesagt hat, der hat noch Kinder, der muss ihn auch nachher ernähren. Ich habe keine Kinder, ich kann ruhig für ihn sterben. Ja? Und dieser Familienvater, der dann auch ja, Auschwitz überlebt hat, der verdankt wirklich sein Leben dem heiligen Maximilian Kolbe. Er war auch dann bei seiner Heiligsprechung dabei. Und das ist sicher ein Geheimnis, dass es dann auch noch gibt, dieses über sich hinauswachsen. Aber das ist eine Dimension, die dann auch geistgewirkt ist und die dann nur geschenkt werden kann. Aber für den Normalzustand, sage ich mal, braucht es einfach die Unterscheidung der Geister. Bin ich jetzt einfach nicht offen für den Anruf meines Nächsten, gerade wenn er lieblos daherkommt, und wäre es eigentlich gut, dahinter zu schauen, was er eigentlich meint und das dann dennoch zu tun, um so zu wachsen und zu reifen? Oder ist es auch wichtig, dass diesen Menschen nicht das Werkzeug Gottes zu erkennen, sondern als einfach einer, der mir nicht Gutes tun will, das mich auch nicht weiterführt, wo es viel wichtiger wäre, mich abzugrenzen, wo es viel wichtiger ist, mich zu schützen und diesen Menschen klar zu sagen, bitte, das geht so nicht, du verlangst von mir Dinge, die nicht in Ordnung sind, weil du mich zu was zwingst, was ich gar nicht will. Und das sind wirklich entscheidende Unterscheidungskriterien, über die wir dann vielleicht noch sprechen können. Vielleicht haben Sie auch Beispiele aus Ihrem Leben. Auch bei den Kindern, wo überfordert man ein Kind und wo fördert man ein Kind? Also da auch diese Grenze zwischen Förderung und Überforderung auch wahrzunehmen, das sind, glaube ich, wichtige Dinge, die im Alltag uns vorankommen lassen oder wirklich hindern und blockieren und einfach das erschweren. Als Abschluss noch, bevor ich mich freue, dass Sie anrufen, was tue ich, wenn ich merke, ich werde nur blockiert und dieser Mensch ist für mich überhaupt kein Werkzeug Gottes, sondern ist nur Hindernis. Ja? Dann geht es einfach noch einmal darum, nachzuspüren, gibt es doch was Positives? Was ist eigentlich auch bei all seiner Lieblosigkeit, bei all seiner Härte, bei all seiner Manipulation, bei all seiner Brutalität, was könnte ich da noch erkennen? Wenn ich nichts erkennen kann, am besten Willen, und ich das auch mit meinem geistigen Begleiter besprochen habe, und der sagt, na, nichts zu erkennen, das ist alles nur böse, dann muss man sich einfach nur schützen und Abstand halten. Wenn man aber schon im Herzen draufkommt, da ist was Wahres dran, auch wenn es mir schwerfällt und auch wenn ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Und eigentlich, aha, der Ehemann reagiert deshalb so, weil ich so bin. Und eigentlich, der wäre für mich ein Werkzeug, dass ich heiler werde, dass ich runterkomme von meiner inneren Erregtheit, dass ich runterkomme von meinen fixen Vorstellungen, von meinen Blockaden. Ja? Die Ehefrau ist eigentlich unglaublich liebevoll, nur sie kann es nicht mehr ausdrücken, weil ich ihr nie zuhöre und so weiter. Ja? Dann ist wirklich die Chance einer Umkehr möglich. Auch wenn es mir sehr, sehr schwer fällt. Und das ist dann immer gut mit einem geistigen Begleiter oder mit einem Therapeuten oder mit jemandem, der sich einfach auskennt, da diese Schritte der Lebensänderung auch zu gehen, damit der andere wirklich Werkzeug Gottes für mich wird. Ja, ich darf dich, Gabi, jetzt bitten um Bekanntgabe der Telefonnummer.
Ja, sehr gerne. Die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio lautet 01 710 60 16, 01 710 60 16 und außerhalb Österreichs 0043 1 710 60 16. Alle Leitungen hier ins Wiener Sendestudio sind nun freigeschaltet für Ihren Anruf. Die Leitungen haben sich bereits gefüllt. Zunächst darf ich begrüßen die Frau Otti aus Innsbruck. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Otti. Gott. Ich habe ein Problem, und zwar bin ich Zeugin gewesen und bin zur katholischen Kirche übergetreten und habe da, ich glaube, das zu schnell gemacht. Ich finde mich da nicht ganz zurecht. Könnten Sie mir da bitte einen Tipp geben?
Ja, also wichtig ist, dass Sie jemanden haben, der auch einen guten Weg geht, der in der Nähe von Innsbruck wohnt. Und ich kenne einige Innsbrucker, die Ihnen da sicher sehr gut helfen können. Ja? Mhm. Und ich kann die Telefonnummer von den Personen dann gern beim Hörerservice sagen und Sie können dann die Personen in Innsbruck anrufen und die begleiten Sie dann. Das kläre ich vorher mit Ihnen ab und dann oder geben Sie einfach im Hörerservice Ihre Telefonnummer bekannt und dann werden Sie angerufen, ja?
Ja, danke.
Machen wir so, gell? Alles Gute Ihnen.
Danke vielmals. Wiederhören.
Nun die Frau Magdalena aus Wien. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Bitte, Frau Magdalena.
Ja, grüß Gott. Und zwar wollte ich Ihnen sagen, es hat mich sehr angesprochen, was Sie gesagt haben. Ich bin auch katholisch aktiv und bin also in Gemeinschaft auch, wo ich merke, wo es schon Menschen gibt, die eifrig sind und die aber auch oft, damit sie genug tun oder damit sie eben ein bisschen ins Rampenlicht kommen, vielleicht, ich weiß nicht, gern den anderen ihren Willen aufzwingen. Und da ist mir das der Vergleich eingefallen, wie Jesus den reichen Jüngling, der alles wollte gut machen, liebevoll angeblickt hat und dann traurig war, weil der Jüngling weggegangen ist. Und Jesus hat nicht einmal gesagt, bitte, ich gorsche, denk dran, was du da versäumst. Er war auch traurig und es ist nur zu hoffen, dass er dann die Gnade gekriegt hat und auch zu den Christen dazugekommen ist. Das steht nicht, das wissen wir nicht, aber das dürfen wir hoffen. Aber mir ist eingefallen, nicht einmal Jesus hat gedrängt, nicht einmal Gott drängt, obwohl er uns immer sicher wieder zuspricht.
Stimmt. Ja, sehr richtig. Danke für die wichtige Bereicherung. Darum geht's, ja?
Ja.
Jeder bemüht sich bestmöglich und wenn es da ganz Eifrige gibt, die glauben, man muss noch mehr rausholen, dann ist das oft kontraproduktiv. Haben Sie völlig recht, ja?
Genau, ja, gut.
Danke für den Anruf. Alles Gute
danke
Ihnen.
Danke ebenfalls. Alles Gute. Wiederhören.
Und die dritte Anruferin ist die Frau Silvia aus Wiener Neustadt. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, grüß dich Reinhard.
Hallo,
danke
grüß
für
dich.
Das Thema. Ich habe gerade eine Freundin aus meiner Gemeinschaft, die ist wirklich Werkzeug Gottes für mich. Das ist
ein Schraubenzieher?
Ganz
Schraubenzieher oder Bohrer?
Ja. Was sagst du?
Ein Schraubenzieher oder ein Bohrer?
Naja, ich weiß es nicht, das kann ich jetzt nicht vergleichen. Nein, es ist gut so, es ist wirklich gut so. Also es zieht mich von meinen fixen Vorstellungen weg, und zwar von meinen fixen Vorstellungen vom Helfen. Und da geht es nämlich um eine liebe Freundin, die leider erblindet ist. Und ich bin jetzt dabei, also eh schon seit einem Jahr praktisch, dass ich ihr helfe. Also, weil sie vieles nicht allein machen kann. Gell? Und da kann ich mich erinnern, da gehe ich mit ihr und ich auf der Straße und ich hänge sie ein bei mir und ich schieb sie praktisch. Also, ich gehe da jetzt mit ihr. Ja? Also, ich bin die Chefin. Ja?
Genau.
Und ich muss aber lernen, weil ich war auch mit ihr ins Blindeninstitut und sie hat selber auch Training. Ich muss aber lernen, dass diese liebe blinde Freundin, dass sie die Chefin ist. Sie gibt den Ton an. Sie sagt, sie bestimmt. Genau. Also, wie sie gehen will, wo sie gehen will und so weiter. Ja, ja und das lerne ich eben gerade.
Und dann lässt du dich führen?
Naja, also ich bin sensibel auf das, was sie will. Also
finde ich gut, ja?
Also ich komme da in so eine gewisse Demut hinein, ja? Dass eben nicht ich bestimme.
Sehr schön, ja.
Weil
genau
sie
darum
hat ihre
geht's.
Vorstellungen, ja?
Genau darum geht's.
Ja, also das ist schön. So interessant für mich, weil meine Vorstellung war, sie sieht da nichts, ich muss bocken, ich muss führen und so weiter. Und das ist aber genau verkehrt.
Das ist wie der Witz, wo man die Frau über die Straße führt, ja, weil sie eben schon älter ist und danach steht man glücklich über der Straße, weil man hat ein gutes Werk getan und dann ist die Frau verzweifelt, weil sie den Bus verpasst, ne? Das wollte sie gar nicht. Aber man hat zur Sicherheit gar nicht gefragt, sondern hat sie einfach gepackt und über die Straße gezerrt, ja?
Ja. Na, auf jeden Fall, also ich habe das jetzt schon kapiert und mir ist auch ein Vergleich mit der Bibel eingefallen. Und zwar, wie Jesus, glaube ich, zum Petrus sagt, und dann wird dich einer gürten und dich führen, wohin du nicht willst.
Stimmt, ja.
Ja.
Ganz genau.
Und jetzt, ja, also für mich ist das wirklich ein Werkzeug Gottes, weil ich auch oft schlucken muss, weil sie halt sehr vehement die Dinge einfordert und sagt, was auch richtig ist. Aber es ist schön, da in der Liebe zu bleiben und mit ihr Freundschaft zu pflegen und ihr zu helfen, so wie sie das will.
Schön. Ja. Danke für dein Zeugnis, Silvia.
Ja, gerne. Alles Gute, danke gell? Auch. Wiederschauen.
Auf Wiederhören, Frau Silvia. Jetzt in der Leitung die Frau Marlene aus Trumau. Grüß Gott.
Ja, hallo. Grüß Gott, Herr Dr. Bitter. Ich habe auch ein Werkzeug bei mir daheim. Ich habe ein Kind mit ADS. Also nicht ADHS, sondern ADS. Ja. Also diese Aufmerksamkeitsdefizit.
Genau.
Und das bringt mich fast jeden Tag, früher oder später, auf die Palme mit seiner Langsamkeit. Und ja, ich habe schon alles Mögliche probiert und es gibt kein Standardrezept scheinbar. Und es ist jeden Tag ein neuer Kampf um die ganz normalen Pflichten, die zu tun sind. Von der Hausübung angefangen bis, ja, zum Zähneputzen. Und jetzt, ja, was kann ich tun, dass ich gelassener werde bei diesem Problem?
Ich habe mal eine Sendung, Radio Maria, über ADHS gehalten. Die kann man sich sicher auch downloaden. Was ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man wahrnimmt, dass da wahrscheinlich eine Stoffwechselstörung vorliegt, weil ADHS gibt es zum Beispiel in den nordischen Ländern nicht. Und man muss wirklich auch schauen, hat das Kind irgendeinen Mangel, einen Mineralstoffmangel. Ja? Dann das Zweite ist, hat das Kind ausreichend Bewegung? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und weil wenn es ausreichend Bewegung hat, kann es dann nachher leichter wieder ruhig sitzen. Und das Dritte ist natürlich, was man gut mit dem Arzt, ich bin ja kein Arzt, aber eben mit dem Arzt, mit dem Neurologen und mit dem Kinder- und Jugendpsychiater abklären muss, ob es eben eine Transmitterstörung hat. Und dann braucht es eben eine Unterstützung, eine medikamentöse, weil eben diese Neurotransmitter im Gehirn dann verlangsamt sind. Das kann man aber oft auch durch intelligente und gut gewählte Nahrungsergänzungsmittel gut lösen. Und Sie werden da eh in diesen ganzen Newsgruppen sein und da gibt es ja auch viele, viele Dinge, was man tun kann. Also man muss einfach schauen, wie kriegt man die Hyperaktivität in den Griff, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie kriegt man dann die Aufmerksamkeit in den Griff?
Und also es ist nicht hyperaktiv, sondern es ist nur
Tagesform
auch abhängig. Ja, aber es ist scheinbar, also Ernährung...
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ohne Hyperaktivität.
Ja, ohne Hyperaktivität.
Okay, naja, dann ist wahrscheinlich eben ein Serotoninmangel da und dann wird es auch depressive Abstürze geben, Abwesenheiten geben, genau. Und eine Überforderung, ja. Und dann muss man eben schauen, was fehlt da jetzt da im Botenstoffwechsel, vor allem auch im Gehirn, ja. Aber gibt es wirklich eine Menge gute Tipps, die man sowohl übers Internet kriegen kann, gibt es ja eigene Newsgruppen und ich kann Ihnen da gerne auch noch ein paar Tipps geben. Ja? Würde jetzt aber zu weit führen, gibt es ja eigene Sendung dazu. Gell? Ja, alles Gute Ihnen.
Also, Dankeschön. Dank. Ja.
Wiederhören.
Nun die Frau Maria aus dem Tullnerfeld. Grüß Gott.
Ja, ein herzliches Grüß Gott, Herr Doktor. Ich danke für Ihre Auslegungen und es ist so wunderbar. Ich kann aus eigener Sache erzählen, also wir in der Gebetsrunde hier, die wir jeden Sonntag auch haben und so, das ist sowas Herrliches, einer trägt den anderen und es einmal entfällt aus irgendeinem bestimmten Grund, ja, dann geht uns das ab, wenn wir nicht zusammenkommen. Das ist keine Plauderstunde, sondern wirklich eine Gebetsrunde, wo wir alles da hineinlegen, ja, und das ist so wunderbar, dieses Getragen, sich getragen fühlen.
Schön, das ist ein Geschenk, ja, wenn man das erleben darf.
Und muss ich noch dazu sagen jetzt, da hat jetzt der Frau gesprochen von einer Freundin, die blind ist, ja. Und da ist mir jetzt eine ganz lustige Geschichte eingefallen, eine wahre Begebenheit auch. Ein Blinder geht mit seinem blinden Hund in der Thalia-Straße. Und ich bin gerade von der Firma heimgegangen und dann so geht da. Und auf einmal der Blinde hört meine Schritte und sagt, da gehen Sie bitte, können Sie mir helfen? Mein Hund muss zum Tierarzt und der geht von dem Haus immer vorbei. Ich musste ihm jetzt diese Hausnummer sagen und zum Haus da führen. Der Hund hat gewusst, er muss zum Tierarzt und das will er nicht. Und er geht von dem Haus immer vorbei. Und das hat mir so gefallen. Weil der Hund hat mich angeschaut und hat sich gedacht, oh, jetzt komme ich drauf.
Ja.
Das ist doch lustig, ne?
Ja. Das ist gut. Und dankeschön für den Beitrag.
Die Radio Maria, die haben wir lachen auch manches Mal, ne? Ja,
stimmt, haben Sie recht.
Gute, ja? Alles Gute und danke für Ihre Vorträge. Dankeschön.
Wiederhören. Alles Gute für den Segen. Wiederhören.
Ja, danke. Wiederhören. Gutes Segen.
Der Tag, der mein Leben verändert, ist, wenn ich im anderen erkenne, dass er mir wirklich so viel schenkt und so viel bringt, dass ich am anderen ein Stück reife. Da kann so viel Gnadenhaftes passieren, weil ich merke, Jesus spricht durch den anderen. Und wenn mir das heute gelingt, wenn ich heute mit offenen Augen durch den Tag gehe und wenn ich jeden Menschen, den ich treffe, versuche, Gottes Antlitz in diesem Menschen zu sehen und auf seine Worte so zu hören, wie wenn es Worte Gottes wären, dann kann Großartiges geschehen. Man darf es jetzt auch nicht übertreiben und auch jetzt nicht überidealisieren. Es kann auch sein, dass es was ein ganz normales Gespräch ist, wo nichts ist, aber Gott kann wirken, wenn ich ihn wirken lasse. Er muss nicht wirken, er ist ja kein Automatengott. Aber oft ist es so, dass er uns über die Mitmenschen viel mehr sagt, als wir vermuten. Und vor allem, wenn ich im anderen bewusst, wenn ich jemand begrüße und ich sage Grüß Gott und im anderen nehme ich wahr, dass er ein geschaffenes, wunderbares Wesen von Gott ist, ja, kann der Geist Gottes auch durch diesen anderen Menschen viel besser wirken. Und gerade natürlich bei geistlichen Menschen ist es noch schöner. Das kann ganz unauffällig sein. Ich kann ganz unauffällig eben auch Jesus in den Herzen der anderen Menschen anbeten. Es ist auch ein, sage ich mal, auch eine mystische Erfahrung, dass ich weiß, dass in jedem Menschen Gott wohnt. Und zwar der dreifaltige Gott. Auch Menschen von anderen Religionen hat Gott geschaffen, unser Gott, der einzig wahre Gott, der einzige Gott. Es gibt keinen anderen Gott als unseren dreifaltigen Gott. Und Sie wollen jetzt noch was sagen? Gerne, bitte.
Ja, genau. An dieser Stelle möchte ich unterbrechen. Es sind wieder drei Anruferinnen in der Leitung. Zunächst die Frau Frieda aus Oberösterreich. Grüß Gott.
Bitte, ja, Frau Frieda. Danke, Dr. Bircher. Ich habe gestern schon telefoniert und mir ist heute nur mein großes Anliegen. Ich freue mich riesig, dass du so vergelt's Gott dafür. Und zwar für mich ist die Frage, die mir jetzt auftaucht, was ist mit einem Mitmenschen? Ich denke jetzt an ein junges Paar. Die Dame hat zum Beispiel eine Geschwindigkeitsübertretung. Und der Partner ist einer, der von anderen Menschen oder von ihr zum Beispiel bei einem Treffen und Familientreffen und so weiter immer wieder erzählt, den Fehler hat sie gemacht und den Fehler hat sie gemacht oder der andere kann das nicht und der andere kann das nicht. Also, oder ich habe es erlebt, ich bin vielleicht ein bisschen allergisch drauf, mein Vater, meine Mutter war so, mein Mann ist so, oder fällt es mir besonders auf, das kannst du nicht und das ist nicht gut. Also immer wieder eigentlich das Negative aufzeigen. Zum Beispiel mein Mann sagt, das Gute ist sowieso selbstverständlich, aber das andere muss man aufzeigen. Und da geht es mir einfach nicht gut dabei, muss ich sagen. Wie geht man damit um?
Danke für die tollen Fragen. Also das eine ist jetzt noch eine Nachfrage noch. Bei Ihrem Mann, sagt er das in der Öffentlichkeit oder nur Ihnen gegenüber?
In der Familie, bei den Kindern. Also wir sind erwachsen, tut natürlich weh. Immer den anderen. Ich weiß, es ist ein Mangel an Selbstwert vom anderen oder von mir auch vielleicht. Ich habe es von Kindheit auf immer wieder begleitet mit das und ich möchte einfach damit umgehen lernen.
Genau. Also es gibt zwei Dinge, die zu unterscheiden sind. Das eine ist, von der Herkunftsfamilie, und offenbar ist Ihr Mann auch auf so einer Herkunftsfamilie, also nicht geschimpft ist genug gelobt. Ne?
Dann richtig, ja.
Und das ist schon was. So nach dem Motto, ich habe auch beim Traualtar, ich liebe dich, gesagt, es muss reichen fürs restliche Leben. Ja?
Ja,
da hat sich nichts dran geändert. Ja? Ja. Also das sind zwar harte Geschichten, aber er meint das auch ernst und er meint es auch auf seine Art, auf seine raue Art, auch nicht böse. glaube ich jetzt einmal, ja. Und deshalb, also er hat noch eine Menge Reifungspotenzial natürlich, ja, weil er ist da sehr dürr, gefühlsmäßig sehr dürr, auch aufgewachsen und hat da auch nicht viel weiterentwickeln können. Also wäre eine Aufgabe, dass die Werkzeuge Gottes für ihn sind, dass er wächst und reift, ja, in der Liebe, in den Gefühlen und so weiter. Das ist das eine. Und wenn es in der Kernfamilie ist, dann ist es auch quasi Usus und dann können sie es auch liebevoll annehmen, wenn es geht, und sagen, ja, wir sind alle am Weg und ich bemühe mich, ja, und dadurch nehmen sie es mit so einer großen Liebe auf, dass sie das quasi auflösen, dieses nicht geschimpft, ist nur gelobt, sondern das eigentlich heiligen, was er damit sagt, und damit spürt jeder, auch ihre Kinder, die Mama, die ist in der Lage, eine Kritik umzuwandeln und hochherzig zu tragen. Ja? Das spüren die Kinder. Ja? Und wenn er recht hat, ja, dann darf er recht haben, ja? Auch wenn er es lieblos formuliert, weil er es halt selber nie anders gehört hat. Das ist das eine. Das andere ist, was Sie zuerst gesagt haben, wenn der Ehemann vor anderen eine Frau...
Ich denke jetzt an einen jungen Bursch, einen Herrn, einen Freund von
der Tochter. Oder wurscht, wenn halt irgendjemand sich wichtig macht auf Kosten der anderen, ja, dann ist es eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Dann macht er sich größer auf Kosten von anderen.
Ganz richtig.
Dann versucht er sich rauszustellen, weil er von seinen eigenen Schwächen ablenken will. Ja. Und das Ärgste ist für ihn natürlich, wenn man dann ihm seine Schwächen auch in dieser großen Runde vorhält. Dann versinkt er im Boden, wird total aggressiv, verzweifelt, fällt in ein depressives Loch, alles Mögliche gibt's da. Ja. Also das heißt, der hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und die gründet von einem ganz schwachen Selbstwert. Gibt es eher auch auf Radio Maria von mir Sendungen oder auch von anderen Referentensendungen über Narzissmus. Das ist wirklich wertvoll, diese Sendungen sich anzuhören, weil es ein häufiges Phänomen ist. Ja.
Danke, vergesst Gott. Also das
alles
ist mir
Gute, viel Segen Ihnen.
Sehr interessant. Alles Gute. Dankeschön, vergesst Gott. Wieder.
Nun in der Leitung die Frau Carola aus Oberösterreich. Bitteschön.
Grüß Gott, Herr Doktor.
Grüß Gott.
Ich möchte mich vorweg sehr herzlich bedanken. Ich habe auch gestern die Sendung gehört und sie war auch und auch heute wieder so gut. Und ich wollte auch zwei Sachen sozusagen einbringen. Wenn ich darf, zuerst das sehr Positive, was ich in meinem Leben erfahren durfte. Da war zuerst die schlimme Erfahrung des Todes meines Vaters und da wurde ich dann sozusagen in der Pfarrgemeinde richtig getragen. Und ich drücke das so aus, da war sicher der Geist Gottes am Werk und das war dann so eine gute Erfahrung und das wollte ich hier einbringen.
Danke, das ist mal ganz schön. Wunderschön, ja, dass Sie da so positive Erfahrungen haben.
Ja, und das Zweite war dann leider eine sehr schlimme Erfahrung vor kurzem. Das ist mit Menschen außerhalb, also von weiter weg. Und ich dachte, ist auch eine gläubige Frau. Und die hat mich sozusagen hereingelegt. Und da gab es dann einen schlimmen Vorfall. Und da wollte ich Sie bitten, ob ich vielleicht Sie anrufen darf außerhalb der Sendung oder ob ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Es ist ein Schockerlebnis. Ich möchte nicht die Hörer schocken, aber es also hätte da schon eine Frage.
Sie können mich gern übers Hörerservice kriegen Sie Telefonnummer, können Sie gern anrufen, gell?
Ah, danke vielmals.
Gerne. Alles Gute Ihnen.
Danke, Ihnen auch. Danke.
Ja, eine weitere Anruferin ist in der Leitung, die Frau Gabriele aus Weidhofen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Kann ich schon sprechen?
Grüß Gott, bitte.
Ja, also mich würde interessieren, weil Sie das so gesagt haben, dass Gott da durch die Mitmenschen zu einem spricht. Wie ausschlaggebend ist denn dieses, wie diese Menschen zu einem sprechen? Also konkret erlebe ich es immer wieder so, auch in der Partnerschaft, dass einfach verbal einfach Tiefgänge passieren, wo die Wortwahl halt nicht sehr fein ist, aber immer diese Wahrheit drinnen liegt.
Stimmt.
Und ich stelle mir jetzt so die Frage, wie ich jetzt so Ihren Vortrag gehört habe, ist es dann ein Werkzeug Gottes, dieser Mensch, wenn der auch sich so vergreift im Ton und in der Art, wie er es sagt, oder ist das nur eine Überreaktion von mir, dass ich halt einfach das nicht vertrage, wenn jemand so spricht? Ich denke, da spielen wahrscheinlich ein paar Faktoren zusammen, aber was würden Sie sagen, wenn das eben so häufig passiert, dass immer Sachen, die man einfach nicht gut macht, und man weiß das meistens selbst und ich auch ganz gut, aber das halt immer von dem Gegenüber dann halt einfach sehr
ausgenutzt wird, brutal.
Ja, und demütigend und halt irgendwie einfach nicht schön zum Nehmen ist. Ist das dann, kann das trotzdem ein Werkzeug Gottes sein, dieser Mensch?
Also ich glaube schon. Weil der Partner sagt das, also meistens ist es der Ehepartner, weil der halt mich am besten kennt. Ich glaube schon, weil der Schmerz ist ja, dass er recht hat und dass ich es aber nicht ändern kann. Oder dass er sagt schon so lieblos, weil er halt von jeher keine Geduld hat oder weil er selber verletzt ist. Auf jeden Fall werden Sie wahrscheinlich Gründe kennen, warum es Ihr Mann so sagt, wie es sagt, ja. Weil er selber verletzt worden ist von seinen Eltern oder weil er schlechte Erfahrungen hat oder weil sie auch früher anders waren, was auch immer, ja, da gibt es tausend Gründe, ja. Aber Sie werden wissen, ja, eigentlich hat er leider recht oder er hat eben nicht recht, ja. Wenn Sie erkennen, der hat überhaupt nicht recht, ja. Das ist wirklich ein ganz grobes Missverständnis, es stimmt einfach nicht, was er sagt, ja. Dann ist es auch gut, wenn Sie es ihm auch sagen und sagen, du hast da nicht recht, das ist so nicht. Und wenn Sie aber im Herzen spüren, er hat recht, na dann, dann ist es, wie soll ich sagen, ihre Heiligkeit und ihre Stärke, ihre Charakterstärke zu sagen, okay, er sagt zwar furchtbar lieblos, es ist gemein, mir tut's weh, aber im Herzen weiß ich, er hat recht. Und dann kann ich mir in Ruhe überlegen, wie gehe ich damit um, was kann ich jetzt ändern, wie kann ich es tun. Ja, das daran liegt's. Aber ich glaube, der Mensch kann trotzdem ein Werkzeug Gottes sein, auch wenn er es lieblos sagt. Wenn er es nur brutal sagt, wenn Sie genau spüren, der will was manipulieren, der will was erzwingen, ja. Also gerade in der Sexualität sind das oft ganz arge Sachen, ja, die dann erzwungen werden, ja. Wenn du mich liebst, dann musst du mit mir schlafen und solche Sachen, ja. Das ist dann nicht Stimme Gottes. Das muss man eben dann unterscheiden, ja. Also das sind dann genau diese feinen Fragen, wo man dann auch im Gebet nochmal hinhören muss. Aber es kann ein verletzter Mensch trotzdem von Gott gebraucht werden. Okay. Das bin ich überzeugt, ja. Okay. Und es kann sein, wenn der dann spürt, das ist mir noch wichtig, wenn der dann spürt, boah, meine Frau tut das, obwohl ich so gemein bin zu ihr, der spürt, dass er gemein ist, ja, kann sein Herz weicher werden, ja. Wenn er aber brutal hart ist und das einfach ausnützerisch und manipulativ und abhängig machend sagt, ja, na dann hilft's gar nichts, dann wird's nur Ärger, ja. Dann muss ich mich abgrenzen. Ne?
Aber so prinzipiell kann man nicht sagen, das ist einfach kein Werkzeug Gottes.
Nein, also oft sind die am härtesten mich treffen, sehr wohl Werkzeug. Also ich habe ein Beispiel, was ich noch bringen darf, weil Sie da so tolle Frage stellen. Ich habe einen Vorgesetzten gehabt, der war brutal und hat aber trotzdem oft die Wahrheit gesagt. Und ich habe mich immer bemüht, es so gut wie möglich zu tun, ja, auch wenn ich es dann nicht immer geschafft habe. Und der hat bis zum Schluss das Bemühen nie gesehen, ja. Und muss ich auch so als solches akzeptieren. Aber in manchen Punkten hat er recht gehabt, in manchen wieder gar nicht. Da habe ich dann genau unterscheiden müssen. Ja?
Also die Unterscheidung ist da einfach
die ist da ganz wichtig,
ganz, ja. Ganz, genau. Ganz wichtig, ja. Ja. Okay, ja, danke
alles
für Ihren
Ihnen.
Vortrag.
Viel Segen.
Ja? Danke, wiederhören.
Ja, jetzt ist in der Leitung die Frau See aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte jetzt nur kurz zu diesem Thema jetzt sagen, was die Dame angesprochen hat. Meine Erfahrung ist wirklich, in der Kritik ist immer Wahrheit drinnen. Es ist aber zu prüfen natürlich. Also irgendwelche Körnchen sind da immer dabei. Und wenn man dann einfach damit umgeht und das einfach Gott hinlegt, dann erkennt man das und dann zunächst mal finde ich es so wichtig, dass man nicht gleich zurückschlägt. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Teil. Und dass man dann irgendwann, wenn das abklingt, dass man das auch zur Sprache bringt. Ich glaube, das ist schon was Wichtiges. Stimmt. Dass man dann ausspricht dem anderen gegenüber, wie er mich verletzt. Und da kann man ja einbringen. Ich meine, ich weiß, das ist ein Punkt, also den kann ich ja dann eingestehen, aber so einfach nicht. Und es ist einfach der Hinweis, dass man vielleicht miteinander wachsen will, ist da vielleicht eine Möglichkeit, dass genau, einfach stimmt. ein bisschen in den Griff kriegt.
Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank für die wertvolle Ergänzung.
Alles Gute Ihnen. Ja. Dankeschön. Ja? Wiederhören. Danke.
Wiederhören.
Gerne können Sie sich noch in diese Sendung einbringen. Die Telefonnummer lautet 01 710 60 16. 01 710 60 16. In der Leitung ist nun die Frau Sandra aus Niederösterreich. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Sandra.
Grüß Gott, Herr Bickler, ich habe
Bitte zwei
Leitsprüche. Unter anderem einer, einer ist, der Spruch heißt, muss ich nochmal schauen, sei nicht Opfer, sondern Leuchtturm.
Ja, schön.
Also sei kein Opfer, sondern sei der Leuchtturm. Und das zweite ist, also betrachte Quälgeister als Lehrmeister.
Ja,
also
gut.
Für mich bedeutet... Bitte?
Also ja, also beide Sprüche sind gut, aber bei Quälgeistern muss man aufpassen, dass sie nicht einem zu sehr quälen. Man muss sich ja von Quälgeistern abgrenzen. Nicht alle Quälgeister sind Lehrmeister.
Ich meinte das so, wenn... jetzt mir jemand gegenübertritt, der zum Beispiel mir jetzt etwas Negatives sagt oder mich beschimpft oder wütend ist, ja, dann schaue ich als erstes einmal mich selber an oder in mein Inneres, ob ich vielleicht, ob nicht ein Teil von mir wütend ist. Und dann
Es kann auch sein, dass sie gar nicht wütend sind und dass aber der wütend ist. Also man darf jetzt auch nicht alles zu verspiritualisieren. Ja? Das ist dann auch eine Gefahr. Dann gerät es in die Richtung der Esoterik. Ja? Also ich darf schon spüren, wie es mir geht. Und wenn es mir gut geht, geht es mir gut. Und wenn es mir nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Aber es ist nicht, weil jemand anderer wütend ist, ist nicht ein Teil von mir wütend und ich übertrage das. Das ist sehr selten und da brauche ich schon eine sehr gute Unterscheidung, dass ich das erkennen kann. Aber natürlich, wenn ich schon wütend ausschaue und schon wütende Worte von mir gebe, dann kann sein, dass der andere dann auch wütend wird, dass er mir es zurückspiegelt. Das kann sein, ja.
Aber das kriege ich dann nicht so, dass was man im Innern trägt, dass das nach außen, dass dann das im Außen sichtbar ist, so von meinen inneren versteckten Emotionen.
Ist die Gefahr, dass das Ganze esoterisch überidealisiert wird, ja? Grundsätzlich, wenn ich verdeckt aggressiv bin, ja, natürlich kann dann das der andere spüren, ja. Und daher, da muss ich dann schon auch aufpassen. Aber
dass man sich überbewertet oder so.
Ich würde es nicht überbewerten, ja. Mhm. Also das.
Na okay.
Das
ist, na passt.
Ich finde, der erste Spruch ist gut, ja. Der gefällt mir, ja. Leuchtturm sein und einfach wirklich versuchen, Gutes zu tun für andere und positiv die Dinge anzugehen, das ist sicher was ganz Wertvolles.
Okay.
Alles Gute Ihnen.
Werde ich das überdenken. Ich bedanke mich.
Danke, Wiederhören.
Wiederhören, danke.
Eine letzte Anruferin für heute ist in der Leitung die Frau Angelika aus Deutschland. Grüß Gott.
Frau Angelika.
Okay, ihr dürft es anscheinend so lange gedauert haben. Na, wir sind jetzt eh schon ziemlich am Ende der Sendezeit, aber ich darf dir, lieber Reinhard, noch kurz das Wort überlassen.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte mich bedanken bei Ihnen für die vielen wunderbaren Anrufe. Ich möchte mich bedanken, dass Sie sich immer für die Sendungen bedanken. Sie sind so nette und liebevolle Zuhörer. Das ist einfach ein Geschenk, dass die Radio Maria Hörerfamilie einfach so auch zusammenhält und auch füreinander betet und auch miteinander wächst. Und auch diese Sendung soll ein Beitrag gewesen sein, dass wir gegenseitig uns ein Stück hineinhelfen in die Reife, ins Wachstum, näher hin zu Mitmenschen und zu Gott, und dass wir auch stärker, kraftvoller und liebevoller in der Welt sind, die so dringend auch uns braucht. Und wir sind die Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind die Menschen, die Gott zu den anderen bringen. Und das ist, glaube ich, auch das total Wertvolle. Und da danke ich jeden Einzelnen, der angerufen hat. Und da danke ich jeden Einzelnen, der auch jetzt zugehört hat und nicht angerufen hat. Und einfach auch versucht, diese Dinge, die wir Tag für Tag in Radio Maria hören, wir alle, auch ich bin ja Teil dieser Hörerfamilie, versucht, die Dinge umzusetzen, ein Stück heiliger zu werden, ein Stück reifer zu werden, ein Stück mehr Licht in die Welt zu bringen. Danke euch und auf bald.
Ja, vielen Dank, dir lieber Reinhard, für diese Sendung. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, können wie gewohnt eine CD von dieser Sendung bei unserem Hörerservice bestellen unter der Telefonnummer 01 710 70 72. Der Hörerservice ist immer von Montag bis Freitag zwischen 9 und 13 Uhr erreichbar. Sie können jederzeit gerne auch eine E-Mail schreiben an cd.dienst@radiomaria.at. Ab morgen finden Sie die Sendung auch auf unserer Radiothek unter radiomaria.at zum Nachhören und Downloaden. Wenn Sie mit Dr. Reinhard Bichler persönlich in Kontakt kommen möchten, so erfahren Sie die Telefonnummer auch bei unserem Hörerservice.